Der Hertie Deutsch Newsletter von Ivan Rodionow.
Liebe Leser, der Hashtag American Spring, der amerikanische Frühling, verbreitet sich in den sozialen Medien. Eine Anspielung auf den arabischen Frühling vor 10 Jahren. Die Welle der Massenproteste, die in Tunesien ausbrach und schnell die ganze Region von Mauretanien bis Oman, von Marokko bis Sudan wie ein Flächenbrand erfasste. Nun macht The Land of the Free seine Erfahrung mit der massenhaftesten und vehementesten Protestwelle seit dem Vietnamkrieg. Und diese offenbart eine fundamentale Unfreiheit, auf der die Staats- und Gesellschaftsstrukturen aufgebaut sind, schreibt unser Autor Kani Tuyala in seinem Kommentar. Die Unfreiheit der einen, vornehmlich der Afroamerikaner und Latinos, ist die Freiheit der anderen, und diese ist es, die zählt. Es sagt viel aus über die Werteorientierung der deutschen Politik, wie diese auf die Rebellion in den USA und die massive Polizeigewalt dagegen reagiert. Genauer gesagt, nicht reagiert. Ein zahmer Tweet des Außenministers, der hoffen möchte, dass, Zitat, die Proteste in den USA, die friedlich sind, nicht weiter in Gewalt münden und dass der Rechtsstaat den Journalisten, die von vor Ort berichten, freie Arbeit garantiert, klingt wie Spott. Dazu mit einer Woche Verspätung. Denn gerade und ausgerechnet die Journalisten bekommen die blinde Härte der Polizei zu spüren, mit der sie Herr der Lage zu werden versucht. Reporter werden mit Gummigeschossen, Tränengas, Schlägen und Tritten traktiert, selbst wenn sie ihre Presseausweise den Polizisten vor die Nase halten oder "I'm Press" schreien. Der Regierungssprecher betont darauf eine, Zitat, jahrzehntelange Verbindung der Überzeugung, der Werte, der Interessen zwischen Deutschland und den USA. Diese greift im Zweifelsfall. Der Kontrast zu der prompten, schärfsten Verurteilung polizeilichen Vorgehens irgendwo in Russland, dem Iran oder Hongkong hätte nicht größer sein können. Die Kunst der selektiven Empörung, für die Maß symbolisch steht, findet Kani Tuyala einmalig beschämend, einmalig peinlich und unvergleichlich heuchlerisch. Deutschland habe die Corona-Krise bislang gut bestanden. Das erklärte Bundeskanzlerin Merkel in ihrem jüngsten Podcast. Das Ausbleiben der Katastrophe sei laut Kanzlerin im Wesentlichen der Politik ihrer Regierung zu verdanken. Die Bevölkerung hat Angela Merkel für ihre Besonnenheit gelobt. Auf die Kritik an der Angemessenheit und Wirksamkeit des staatlichen Krisenmanagements ging sie nicht ein. So verlangsamte sich etwa die Verbreitung des Virus nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts bereits in der ersten Märzhälfte, noch vor der Verhängung der Kontaktsperre. Auch die immer deutlicher zutage tretenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Corona-Gegenmaßnahmen fanden im Kanzlerin-Podcast keinen Platz. Schließlich hat jedes Thema seine Grenzen. Es ist noch zu früh, sich in Sicherheit zu wähnen und die Einschränkungen komplett aufzuheben, meinte Angela Merkel. Eine abschreckend mobilisierende Wirkung könnte, Zitat, ein Blick in die befreundeten Länder haben, die es so viel schwerer getroffen hat. Insgesamt sei die Gefahr erst dann vorbei, wenn, Sie wissen es schon, ein Impfstoff vorhanden ist. Das hört natürlich auch der zweitreichste Milliardär der Welt, Bill Gates, gern, der zugleich der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation nach dem Ausscheiden der USA geworden ist. Der einflussreichste Mann im globalen Gesundheitswesen, wie ihn die BBC beschreibt, zeigt auch ein großes Interesse für die Genforschung, industrielle Agrartechnologien und, nicht zuletzt, für die deutsche Politik. Das sagt der Chef der Berliner Vertretung der Bill und Melinda Gates Stiftung, Tobias Kahler. Was den Oligarchen, den Philanthropen im Einzelnen daran interessiert und welche Kontakte der Lobbyist Kahler für seinen Chef in Berlin pflegt, darauf gehe ich unter anderem in meinem Kommentar ein. Dort gehe ich auch dem Skandal um die vor 3 Jahren offengelegten Gene Drive Files nach. Sie haben noch nie was von diesem Skandal gehört? Kein Wunder. Aus diesen Dokumenten geht hervor, wie die Gates Foundation über eine PR-Firma in die UN-Debatte über die Regulierung der Genmanipulationen eingegriffen hat. Seltsam, dass die Geschichte so relativ unbemerkt blieb. Vielleicht machen die PR-Agenturen ihre Arbeit zu gut.